Hauke hatte sich auf ein Ding besonnen, dessen passende Verwendung zwar in ungewisser Zukunft lag, mit dem er sich aber eine stille Feier zu bereiten gedachte. Deshalb ging er am nächsten Sonntag in die Stadt zum alten Goldschmied Andersen und bestellte einen starken Goldring. »Streck den Finger her, damit wir messen«, sagte der Alte und fasste ihm nach dem Goldfinger. »Nun«, meinte er, »der ist gar nicht so dick, wie sie bei euch Leuten sonst zu sein pflegen.« Aber Hauke sagte, »messet lieber am kleinen Finger«, und hielt ihm den entgegen. Der Goldschmied sah ihn etwas verdutzt an. Aber was kümmerten ihn die Einfälle der jungen Bauernburschen? »Da werden wir schon so einen unter den Mädchenringen haben«, sagte er, und Hauke schoss das Blut durch beide Wangen. Aber der kleine Goldring passte auf seinen kleinen Finger, und er nahm ihn hastig und bezahlte ihn mit blankem Silber. Dann steckte er ihn unter lautem Herzklopfen und als ob er einen feierlichen Akt begehe, in die Westentasche. Dort trug er ihn seitdem an jedem Tage mit Unruhe und doch mit Stolz, als sei die Westentasche nur dazu da, um einen Ring darin zu tragen. Er trug ihn so über Jahr und Tag. Die Gelegenheit zu seiner Befreiung hatte sich noch immer nicht ergeben wollen. Wohl war es ihm durch den Kopf geflogen, nur geradenwegs vor seinen Wirt hinzutreten. Sein Vater war ja doch auch ein Eingesessener. Aber wenn er ruhiger wurde, dann wusste er wohl, der alte Deichgraf würde seinen Kleinknecht ausgelacht haben. Und so lebten er und des Deichgrafen Tochter nebeneinander hin, auch sie in mädchenhaftem Schweigen und beide doch, als ob sie allzeit Hand in Hand gingen. Ein Jahr nach jenem Winterfesttag hatte Ole Peters seinen Dienst gekündigt und mit Vollener Harders Hochzeit gemacht. Hauke hatte recht gehabt. Der Alte war auf Altenthal gegangen, und statt der dicken Tochter ritt nun der muntere Schwiegersohn die gelbe Stute in die Fenne und, wie es hieß, rückwärts allzeit gegen den Deich hinan. Hauke war Großknecht geworden und ein Jüngerer an seine Stelle getreten. Nach einem anderen Jahr aber begann er gegen Elke davon zu reden, sein Vater werde kümmerlich und die paar Tage, die der Wirt ihn im Sommer in dessen Wirtschaft lasse, täten's nun nicht mehr. Der Alte quäle sich, er dürfe das nicht länger ansehen. Es war ein Sommerabend. Die beiden standen im Dämmerschein unter der großen Esche vor der Haustür. Das Mädchen sah eine Weile stumm in die Zweige des Baumes hinauf, dann entgegnete sie: »Ich hab's nicht sagen wollen, Hauke. Ich dachte, du würdest selber wohl das Rechte treffen.« »Ich muss dann fort aus eurem Hause«, sagte er, »und kann nicht wiederkommen.« Sie schwiegen eine Weile und sahen in das Abendrot, das drüben hinterm Deiche in das Meer versank. »Du musst es wissen«, sagte sie. »Ich war heute Morgen noch bei deinem Vater und fand ihn in seinem Lehnstuhl eingeschlafen, die Reißfeder in der Hand. Das Reißbrett mit einer halben Zeichnung lag vor ihm auf dem Tisch. Und da er erwacht war und mühsam ein Viertelstündchen mit mir geplaudert hatte und ich nun gehen wollte, da hielt er mich so angstvoll an der Hand zurück, als fürchte er, es sei zum letzten Mal. Aber...« »Was aber, Elke?« frug Hauke, da sie fortzufahren zögerte. Ein paar Tränen rannen über die Wangen des Mädchens. »Ich dachte nur an meinen Vater«, sagte sie. »Glaub mir, es wird ihm schwer ankommen, dich zu missen.« Und als ob sie zu dem Worte sich ermannen müsse, fügte sie hinzu: »Mir ist es oft, als ob er auf seine Totenkammer rüste.« Da ergriff er eifrig ihre Hand, und sie entzog sich ihm nicht. Noch eine Weile standen die jungen Menschen in dem sinkenden Dunkel beieinander, bis ihre Hände auseinanderglitten und jedes seine Wege ging.